Herr Ramelow, Sie haben seit 1982 das zweifelhafte Vergnügen, dass sich der Verfassungsschutz für Sie so sehr interessiert, dass er Sie unter Beobachtung stellt. Wie begründet er denn das?
Also ich habe das ja lange Zeit überhaupt nicht gewusst und ehrlich gesagt habe ich das auch nicht für möglich gehalten. Und seitdem ich weiß, was seit 82 über mich gespeichert worden ist, habe ich mir mehrfach an den Kopf gegriffen und gesagt, also das scheint ein Beschäftigungsprogramm für unterbeschäftigte Geheimdienstbeamte zu sein. Eine Begründung wird damit abgegeben, die sich mittlerweile im Verlauf des Prozesses dreimal schon verändert hat. Die erste Begründung war, weil ich im Verdacht stehe über meine Solidarität mit dem Marburger Berufsverbote-Opfer Herbert Bastian, über diese Solidarität, jetzt sage ich mal mit meinen Worten, ein nützlicher Idiot des Weltkommunismus gewesen zu sein. Also ich selber habe eine Gefährdung in mir, weil ich mich vom Postbeamten Herbert Bastian nicht distanziert habe, ganz im Gegenteil, ich habe mich mit ihm solidarisiert, wie es damals aber in Marburg viele, viele Menschen getan haben. Und das ging weit in das gesamte politische Spektrum hinein.
Ja, Herbert Bastian war Postbeamter in Marburg und Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, richtig?
Und der Vorwurf gegen Herbert Bastian, und der hat mich damals so wütend und traurig gemacht, war, dass er ein tadelloser Beamter ist, eine hervorragende Beamtenarbeit abgeliefert hat und trotzdem das gleiche Gericht, nämlich das Bundesverwaltungsgericht, das damals noch in West-Berlin seinen Sitz hatte, festgestellt hat, weil die Marburger Bevölkerung ihn in den Stadtrat gewählt hat und er das Mandat angenommen hat, würde er nicht immer für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das war die seltsamste Begründung, die ich in meinem Leben gehört habe. Die hat mich damals so maßlos traurig gemacht und wütend gemacht, dass ich gesagt habe, hier wird der Rechtsstaat kaputt gemacht. Und ich habe mich damals als Gewerkschaftssekretär oder als junger ehrenamtlicher Gewerkschafter und dann auch als hauptamtlicher Gewerkschafter solidarisiert mit einem solchen Berufsverbote-Opfer, weil ich gesagt habe, wir müssen den Rechtsstaat in Gänze verteidigen. Es muss auch ein Rechtsstaat muss es aushalten, dass Menschen politisch anderer Meinung sind. Und das hat mir dann schon die Akte eingetragen und so ist es dann am Anfang begründet worden. Das fand das Verwaltungsgericht in Köln überhaupt nicht überzeugend und hat die ganzen Daten, die aus den 80ern sind, alle für illegal gesammelt erklärt und die Löschung angeordnet. Danach hat das Verfassungsschutzamt allerdings erklärt, zwischenzeitlich sei ich ja Mitglied der PDS geworden, weil für die habe ich im September 99 für den Landtag kandidiert. Und in der PDS gäbe es einzelne Gruppierungen, die auch wiederum nicht täglich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten würden. Und der Verdacht, dass diese Gruppierungen irgendwann unser Grundgesetz abschaffen wollten und irgendwann in der Partei die Macht ergreifen wollten, dieser Verdacht darauf, dass das geschehen könnte, würde ausreichen, um mir dieses zuzuordnen, weil ich ja Mitglied in der gleichen Partei sei. Und dann hat man es sogar noch zugespitzt, als ich Bundeswahlkampfleiter war und bundesweit den Wahlkampf für die Linkspartei, also das war der Vereinigungsprozess zwischen WASG und PDS, weil ich das gemanagt habe, hat das Amt sogar noch die Frechheit besessen zu sagen, weil ich führendes Mitglied und führender Funktionär dieser neuen Partei bin, muss ich für alles haften, was jeder in der Partei denkt oder auch überlegt oder grübelt und wenn das nicht in das amtliche Register der Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung passt, dann muss ich dafür hinnehmen, dass ich observiert werde.
Herr Ramelow, was bedeutet denn eigentlich Beobachtung durch den Verfassungsschutz konkret?
Es gibt eine von dem Gericht normierte Erläuterung, die liegt mir allerdings schriftlich noch nicht vor, die ist völlig neu und ist für mich auch sehr abenteuerlich, denn das Gericht hat in Leipzig festgestellt, ich müsste es ertragen, wenn diese Daten, die über mich gesammelt werden, aus öffentlichen Quellen sind. Das stimmt aber mit meinen Akten überhaupt nicht überein. In meinen Akten waren immer Teile drin, die das Bundesamt hat sperren lassen, gerichtlich hat sperren lassen, die mein Anwalt nicht sehen durfte. Da mussten wir mehrere Verfahren als sogenannte In-Kamera-Verfahren machen, weil angeblich schützenswertes Gut in diesen Akten drin ist, was weder mein Anwalt noch das zuständige Gericht jemals hat sehen dürfen. Das wurde immer begründet mit der notwendigen Geheimhaltungspflicht. Wenn es also öffentliche Quellen wären, wenn es also einfach nur ein Artikel der Oberhessischen Presse wäre, dann wäre das nichts anderes wie Zeitung lesen, Zeitung ausschneiden, Zeitung einkleben. So die Begründung von Leipzig jetzt aktuell. Dagegen gehe ich jetzt im Moment vor, also gegen diesen Teil, weil wir Hinweise, und zwar erkennbare Hinweise haben, dass auch nicht öffentliche Quellen immer in meinen Akten drin waren. Ich habe ein Schreiben als HBV-Landesvorsitzender von, ich glaube, 1997 an den damaligen Innenminister in Thüringen geschrieben, einen streng vertraulichen Brief mit der Bitte um dringende Hilfe für einen kurdischen Menschen, dem man nach Leib und Leben trachtet. Und da habe ich darum gebeten, dass der aus einem bestimmten Asylbewerberheim verlegt wird, damit er wirklich beschützt wird. Dieses ist nun wahrlich keine öffentliche Quelle, das hat in keiner Zeitung gestanden, ganz im Gegenteil, es steht dick auf dem Brief, streng vertraulich, und das ist 1:1 in meine Verfassungsschutzakte abgeheftet worden. Dann gibt es einen zweiten Vorgang, ein Journalist aus Thüringen, damals von der Zeitung Freies Wort, fragt im Thüringer Innenministerium Jahre später, als ich schon im Landtag war, fragt nach, was halten Sie von der Anfrage des Abgeordneten Ramelow, die sich mit der Biografie des damaligen Innenministers der CDU beschäftigt? Diese Anfrage des Journalisten stand in der Form nie in der Zeitung. Die Anfrage selber ist jetzt in meiner Verfassungsschutzakte abgeheftet. Und da die Landesämter und das Bundesamt immer kooperieren, stehen natürlich die Akten der Landesämter auch dem Bundesamt zur Verfügung. Das Bundesamt sagt immer, das geht uns nichts an, das ist ja nicht unsere Akte. Das heißt, man macht so ein Hütchenspiel, in dem man das Gefühl hat, man weiß nie, unter welchem Hütchen eigentlich gerade was ist. Und dann sammelt sich das alles in den Akten an. Und jetzt kommt das, was ich wirklich für beklemmend finde. Darüber werden elektronische Speicherungen vorgenommen, die bis hin zur NADIS-Eintragung, das ist dieses System, auf das alle Polizisten zugreifen können. Da steht nicht drin, was ein Mensch gemacht hat. Da steht nur drin, dass es einen Eintrag gibt. Und dieser Eintrag führt schon wieder dazu, dass es eine bestimmte Form der Alarmierung intern in den Behörden gibt, ohne dass der betroffene Mensch davon jemals erfährt. Oskar Lafontaine, als er für die Linke im Saarland kandidiert hat, wurde vom saarländischen Verfassungsschutz eingetragen und wurde dann bei NADIS registriert. Das hat dazu geführt, dass der Spiegel das irgendwann rauskriegte und hat das skandalisiert. Dann wurde es beendet. Und dann hat auch im Saarland unter der CDU-Landesregierung die Beobachtung gegen die Linke in Gänze aufgehört. Der Bund kann sich dazu bis heute nicht entschließen, weil man die 80.000 Mitglieder unter Generalverdacht stellen will und weil man natürlich eine lästige, konkurrierende Partei im deutschen Parlamentssystem beeinträchtigen will.
Herr Ramelow, haben wir das also richtig verstanden? Sie respektive Ihre Parteimitglieder müssen auch befürchten, dass geheimdienstliche Methoden wie Abhören und so weiter gegen Sie eingesetzt werden?
Nach dem, was ich dort in den Akten gefunden habe, kann ich das nicht ausschließen. Bei mir hat sich, und das habe ich in der Verhandlung auch nochmal dem Gericht dargelegt, ein Mensch dekonspiriert, sich bei mir geoutet, der sagt, ich habe für den Thüringer Verfassungsschutz gearbeitet oder ich sollte angeworben werden, beziehungsweise ich habe mich angeboten, über sie zu berichten. Diesen Vorgang kann ich nicht beweisen, weil er unter vier Augen stattgefunden hat. Ich kann aber belegen, falls es das Gericht interessiert hätte, dass man anhand der Merkpunkte, wann dieser Mensch bei mir aufgetaucht ist, wie oft er bei mir im Wahlkreis war, feststellen könnte, ob es diese Person gibt oder nicht, weil man kann das sehr sehr schnell und sehr unschwer feststellen, da ich diesen Menschen aus anderen Zusammenhängen kannte. Ich habe aber keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das Gericht hätte es prüfen können. Das Gericht hat aber einfach festgestellt, es gibt keine geheimdienstlichen Maßnahmen, weil das Bundesamt das zu Protokoll gegeben hat. Das Bundesamt hat aber keine Fragen mehr beantwortet, dahingehend, ob sich das auch auf das Abschöpfen durch die Landesämter bezieht. Und dazu haben wir eine andere Erkenntnis. In Bayern hat es im Landtagswahlkampf zwei denkwürdige Vorgänge gegeben. Einmal hat der Verfassungsschutz versucht, ganz offen in unserer Jugendorganisation V-Leute anzuwerben. Das haben die jungen Leute sofort öffentlich gemacht und skandalisiert. Das ist nie bestritten worden. Den Vorgang hat es gegeben. Das heißt, man hat versucht, V-Leute innerhalb unserer Partei bzw. in der Jugendorganisation, die ja selbstständig ist, anzuwerben. Und es gibt einen zweiten Vorgang. In Bayern bei der Landtagswahl wurde ein Bogen an alle Menschen, die öffentliches Geld erhalten, und zwar unabhängig ob Arbeiter, Angestellte, Beamte, selbst Freiberufler, die Honorarkräfte bei der Volkshochschule, bei der Fachhochschule oder sonst wo sind, mussten den Bogen ausfüllen, ob sie Mitglied unserer Partei sind. Und jetzt kommt das eigentlich perfide. Eigentlich darf der Staat die Parteimitgliedschaft gar nicht nachfragen. Das ist einfach ein unzulässiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Außerdem ist es einer parlamentarischen Demokratie unwürdig, dass man nur nach einer speziellen Partei fragt. Würde der einzelne Mensch jetzt sein Recht in Anspruch nehmen und sagen, ich beantworte die Frage nicht, ich sage da gar nichts zu, weil es geht den Staat nichts an, passiert jetzt in Bayern etwas Zweites, nämlich die Abfrage über das Computersystem, was ich vorhin erläutert habe. Und wenn die Daten, die in dem Computer gespeichert sind, aus öffentlicher Quelle ist, das heißt, wenn in Passau ein neuer Kreisvorsitzender gewählt wird und die dortige Zeitung schreibt über den Kreisvorsitzenden, dann ist das schon die öffentliche Quelle und das reicht schon als Eintrag. Das hat das Leipziger Gericht jetzt für zulässig erklärt, dass der Eintrag dann registriert ist. Sie haben verwechselt, was es heißt, einfach Zeitung zu lesen und Zeitung sozusagen Pressespiegel zu machen. Und was es heißt, wenn es in einem elektronischen System ist, auf das andere Behörden zugreifen. Und wenn jetzt die Honorarkraft bei der Volkshochschule falsche Angaben oder gar keine Angaben oder sich der Angabe verweigert hat, dann reicht die positive Meldung des Landesamtes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und der Mensch erfährt niemals, warum er keine Anschlussverträge mehr bekommen hat.
Die Verfassungsfeindlichkeit der Partei Die Linke, Sie haben das eben schon angesprochen, wird damit begründet, dass sie Gruppierungen beherberge wie die Kommunistische Plattform, die eine gesellschaftliche Alternative zum kapitalistischen Gesellschaftssystem propagiere, oder wie die Sozialistische Linke, die nach Alternativen zum Krisenkapitalismus suche. Wir suchten auch nämlich im Grundgesetz und zwar nach einem dort verankerten Bestandsschutz für den Kapitalismus, fanden das aber nicht. Was also schützt dieses Amt, das den Namen nach ja die Verfassung schützen soll?
Ja, das Schlimme ist ja ausdrücklich, Sie haben es jetzt in der Fragestellung richtig dargestellt, Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, schon in den 70er Jahren, dass die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland, die Wirtschaftsordnung, also der Kapitalismus oder die Form, wie die Wirtschaft sich ausprägt, keinen Verfassungsrang hat. Ausdrücklich steht nicht in der Ewigkeitsgarantie der Artikel 1 bis 20. Und damals ging es um die Auseinandersetzung um die Mitbestimmungsgesetze, also dass Arbeitnehmer im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft bis zur Halbparität die Interessen der Beschäftigten zu vertreten haben. Dagegen haben die Unternehmerverbände geklagt und verloren und Karlsruhe hat damals entschieden, die Wirtschaftsordnung unterliegt nur Gesetzen und die Gesetze unterliegen dem Parlament, also dem Bundestag. Das heißt, die Frage, gibt es jenseits des jetzigen Turbokapitalismus, gibt es jenseits des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, jenseits dieser völligen Verwerfungen, die ja Verheerungen bis tief in die Strukturen unserer Gesellschaft hinein die Spuren hinterlassen, gibt es jenseits dieser kapitalistischen Logik andere Antworten? Und da sagt jetzt auf einmal Leipzig, der Verdacht reicht. Der Verdacht, dass man eben nicht nur über etwas Zulässiges reden will, sondern finstere Gedanken im Herzen trägt, um gleichzeitig ein Einparteiensystem zu errichten. Diesen Hinweis gibt es in unserer Programmatik und selbst in all den genannten Strömungen überhaupt nicht. Niemand kommt auf die Idee, an dieser Stelle eine Diktatur zu errichten oder Meinungsrechte, Freiheitsrechte, soziale Rechte zu egalisieren oder aufzulösen. Und jetzt gibt es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Man sagt einfach, alles was von links kommt, steht unter Generalverdacht.
Die Argumente für die angebliche Verfassungsfeindlichkeit der Linken sind also klar an den Haaren herbeigezogen. Aber warum, so stellt sich doch die Frage, ist die Partei Die Linke Ihrer Meinung nach trotzdem auf dem Kieker des Verfassungsschutzes?
Ich will Ihnen noch ein aktuelles Beispiel dazu liefern. Das rundet das Bild ab zu Ihrer Frage. In der Universität Jena gab es im September des vergangenen Jahres eine Umfrage, die bis jetzt unter Verschluss gehalten worden ist. Nach dem Urteil ist diese Umfrage jetzt veröffentlicht worden. Ich will Ihnen drei Fragen daraus vorlesen, weil es ging darum, rechtsextremistische und linksextremistische Gedanken der Menschen wissenschaftlich zu erfassen. Man wollte sie messen. Alleine da wieder der Vorgang, da werden dann Rechtsextremisten und Linksextremisten gleich wieder in eine Balance gestellt, als wenn es da überhaupt keinen Unterschied in der mörderischen Logik der Hitlerbarbarei gegeben hätte, also die Frage der Verantwortung, Zuordnung von Gaskammern und fabrikmäßige Ermordung von Millionen von Menschen spielt hier überhaupt keine Rolle. Das ist die sogenannte Extremismuslogik, die hier angewendet wird. Und jetzt will ich Ihnen drei Fragen nennen. Eine Frage heißt, der Kapitalismus richtet die Welt zugrunde. Eine zweite Frage heißt, durch radikale Umverteilung müssen soziale Unterschiede beseitigt werden. Und die dritte Frage, nur ein Zusammenschluss aller Unterdrückten dieser Welt führt zu einer besseren Gesellschaft. Wenn Sie diese drei Fragen bejahen, sind Sie ein Linksextremist. Also ich wiederhole das nochmal, der Kapitalismus richtet die Welt zugrunde. Wenn Sie das bejahen, sind Sie ein Linksextremist. Und mit dieser Befragung und mit dieser Messmethode sind linksextremistische Einstellungen wissenschaftlich analysiert, erfasst und jetzt verbreitet worden. Ich komme nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurück. Ja, das Bundesamt für den Verfassungsschutz wird instrumentalisiert, indem einfach die Linke öffentlich unter Generalverdacht gestellt wird, indem öffentlich einmal jährlich über den Verfassungsschutzbericht ein Unwerturteil über unsere Partei und über unseren Jugendverband verkündet wird. Und es hat eine Wirkung. Es hat die Wirkung weniger auf unsere Wählerinnen und Wähler. Ich bin überzeugt, dass auch das Leipziger Urteil in Bezug auf meine Wähler hier in Thüringen eher zu einer Solidarisierung führt. Aber es hat eine Wirkung dort, wo Menschen sich aktiv für unsere Partei einsetzen wollen, wo Menschen darüber nachdenken, ob es Alternativen zum finanzmarktgetriebenen Kapitalismus gibt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich das Urteil nehme, wenn ich die Argumentation des Rechtsanwaltes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz nehme, weil wir Herrn Gauck nicht gewählt hätten, wären wir DDR-Nostalgiker. Soll ja heißen, alle, die Wulff gewählt haben, sind DDR-Nostalgiker. Also es sind solche abstrusen Geschichten. Oder der Anwalt hat gesagt, die Wählerinnen und Wähler hätten ein Recht, beraten zu werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz, was für eine Partei wir sein. Dann bin ich mal gespannt, wie zum Beispiel Verstaatlichung, um wieder auf die Kapitalismusfrage zu kommen, wie Verstaatlichung analysiert wird. Artikel 15 Grundgesetz ist eindeutig, steht unter Ewigkeitsgarantie, kann gar nicht abgeschafft werden. Da heißt es ganz klar, Macht und Machtmonopole können mit dem Mittel der Vergesellschaftung oder der Verstaatlichung aufgelöst werden. Und die Hypo Real Estate ist von Frau Merkel verstaatlicht worden. Und ich mache mal einen Bogen. Ein Abgeordneter Hohmann aus Fulda, die jüdischen Vermächtnisse, also das Schwarzgeld der CDU Hessens als jüdische Vermächtnisse getarnt, oder der CDU-Abgeordnete in Berlin, der sich mit dem ausländerfeindlichen Extremisten aus Holland zusammensetzt und öffentlich auftritt, und die Verstaatlichung der Banken, die Frau Merkel betrieben hat. Alles das sind Indizien, um sofort die CDU unter das Observationskartell des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stellen. Da wir aber einen CDU-Innenminister haben, wird dieses Instrumentarium, diese Waffe nur eingesetzt, wenn es gegen links geht, und dann reicht der Verfassungsschutzbericht, dann reicht das öffentliche Dossier, das elektronisch verarbeitet wird, um das Denken von Menschen unter Generalverdacht zu stellen.
Also das Bundesverwaltungsgericht Leipzig, das jetzt in dritter Instanz dem Verfassungsschutz Recht gegeben hat, dass die Beobachtung ihrer Person rechtmäßig sei, zumindest viel Futter für Satiriker geliefert. Herr Ramelow, wie geht es denn nun weiter? Ist das Ende der Fahnenstänge juristisch jetzt erreicht?
Also jetzt geht's erst richtig munter los. Meine Partei wird auf der Bundesebene insgesamt werben für Solidarität. Wir werden es überall thematisieren. Das Beispiel der Umfrage, die ich gerade benannt habe, zeigt ja, wie aktuell nötig eine Auseinandersetzung um gesellschaftskritische Themen ist. Der Aufruf für den 18. Oktober Frankfurt-Main, das Aktionsnetzwerk Georg Büchner wird von mir aktiv unterstützt, dass wir tatsächlich sagen, wir brauchen gesellschaftliche Diskussion. Das heißt, wir haben gesellschaftliche Politisierung dringend nötig. Wir brauchen einen Aufbruch in dieser Gesellschaft. Und da bin ich bekennender Radikalinski. Ich will radikal darüber nachdenken, dass es Alternativen zum Finanzmarktkapitalismus gibt. Und ich will radikal darüber nachdenken, dass regional vor global ein schützenswertes Element ist für gesellschaftliches Zusammenleben, dass es eine Renaissance gibt von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, von Genossenschaftssystemen. All das muss wieder in unser allgemeines Gedankengut hinein. Das werden wir als Partei vorantreiben und es zu unserer Sache machen und verbinden mit dem, was hier an staatlicher Einschüchterung stattfindet. Und ich persönlich werde natürlich nach Karlsruhe gehen und habe gute Hoffnung, mit meinem Marburger Anwalt, dem Rechtsanwalt Hauk Scholz, auch dort die Verfassungsnormierung durch die Richter beurteilen zu lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verfassungsrichter anders an die Frage rangehen, wie sie früher selber entschieden haben, wenn es um den Schutz der Verfassung gegangen ist. Die Verfassung wird nicht durch den Verfassungsschutz geschützt. Die Verfassung wird von uns Menschen geschützt. Und sie kann nur von uns geschützt werden, wenn die Verfassung uns Menschen auch schützt. Und diese Fragen werden wir in Karlsruhe debattieren. Und ich hoffe dann auf eine Entscheidung, die viel grundsätzlicher für uns alle nützt und weniger diesen Schaden, der von Leipzig angerichtet worden ist. Und natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen, die wir jetzt in Gang gesetzt haben. Das halte ich für selbstverständlich. Aber ich spüre, dass ich eine breite Unterstützung habe und was mich sehr gefreut hat, Christen, Muslime, Juden, also gläubige Menschen, mit denen ich vorher als Bundestagsabgeordneter dienstlich zu tun hatte, als kirchen- und religionspolitischer Sprecher, haben alle mir mittlerweile per Mail, per Brief ihr Unverständnis mitgeteilt. Das heißt, weit über ein linkes Spektrum hinaus nimmt man zur Kenntnis, dass hier etwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist.
Herr Ramlo, wir wünschen Ihnen viel Erfolg und danke für das Gespräch.
Bitte gerne.